Herzlich willkommen bei Schmerzfrei sein, deinem Podcast für eine schmerzfreie Gesundheit. Die letzten Wochen standen fast ausschließlich unter dem Zeichen der Weiterentwicklung, der Vertiefung der Schmerzselbsthilfe. Und da kamen spannenderweise zwei Dinge zusammen. Zum einen fragte mich vor ein paar Tagen der Kongressveranstalter Podium an. Bei Podium war ich letztes Jahr Schirmherr des großen Schmerzkongresses. Und sie baten mich um einen weiteren Beitrag, und zwar um eine Vertiefung der Schmerzselbsthilfe, um den Bereich der Energiemedizin oder auch des Energy Healing. Dieser Beitrag von mir wird zur Eröffnung des Kongresses am 6. Juli erscheinen. Und interessanterweise habe ich ganz unabhängig davon einige Wochen vorher für den Podcast von Kerstin Schumann, Strahlkraft heißt ihr Podcast, ein Interview gegeben. Sie wollte auch darüber etwas hören, Energy Healing und hier ganz besonders der Bereich mit Liebe heilen. Ich lade dich ganz herzlich ein, vielleicht als Vorbereitung für den Kongress oder vielleicht einfach nur so hier einmal einzutauchen in diese Welt des Energy Healing und mein Interview im Gespräch mit Kerstin Schumann. Viel Freude beim Hören und ich freue mich sehr über eine Rückmeldung von dir, entweder über die Kommentarfunktion oder auch gerne via E-Mail direkt an mich. Herzliche Grüße, bis dann.
Lieber Klaus, wie schön, dass du heute mein Gast bist in meinem Podcast Strahlkraft, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Sichtbarkeit. Ich freue mich so, dass du heute mein Gast bist in der heutigen Folge, denn wir reden über Schmerzen. Klingt erstmal nach Aua und ist aber ganz schön, weil ein wunderschönes Thema, denn du hast ein ganz tolles Thema, nämlich mit Liebe heilen. Und da würde ich gerne heute mit dir ein bisschen drüber sprechen, weil mich das sehr fasziniert hat in unserem Gespräch. Ganz kurz vorab, wir kennen uns aus einer Fortbildung, beide aus einer Coaching-Fortbildung. Da haben wir uns kennengelernt, wie wir ganz viele wunderbare Menschen kennengelernt haben, die ganz viele tolle Themen auf unterschiedlichster Ebene bearbeiten. Und du bist Schmerzcoach und Physiotherapeut. Und ein schönes Thema tatsächlich. Ich habe letztens noch den wunderschönen Spruch gehört, der Kopf sagt dem Körper, sag du es ihm, auf mich hört er nicht. Also wirklich dieses Thema, dass häufig, wenn sich bei uns physische Themen zu Wort melden, dass da ganz oft andere Dinge, andere Themen hinterstehen, die uns belasten auf einer psychischen Ebene, die sich dann aber über den Körper äußern. Insofern freue ich mich, dass wir heute mal darüber sprechen, wie man auch die Themen darunter heilen kann, wie man da rankommt. Und ich weiß, dass du viel mit Energie auch arbeitest. Das Thema Liebe ist schon gefallen. Vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wo kommst du eigentlich her? Wo ist deine Ausbildung? Wie bist du überhaupt zu dem Thema Schmerzen gekommen?
Also jetzt aktuell komme ich gerade aus dem Garten. Das ist nicht das, was du meinst. Ja. Ich bin über 50 Jahre alt und bin zu dem Thema Schmerzen gekommen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie. Mich hat der Mensch schon immer interessiert, seit ich denken kann. Also Beobachtung von Menschen, Bewegung von Menschen hat mich schon immer fasziniert. Und über eine technische Ausbildung, die ich gemacht habe am Anfang, also Gymnasialzeit, technische Ausbildung, habe ich dann ganz schnell erkannt, das ist nicht mein Leben. Und habe dann nach ein paar Irrungen und Wirrungen, da war auch der Zivildienst dabei, in die Physiotherapie gewechselt, in diese physiotherapeutische Ausbildung. Und dort mit meinen Fragen, die mich bewegt hatten, habe ich auch noch nicht alle Antworten bekommen, die ich so wollte. Und dann, wie das Schicksal es so wollte, unser ärztlicher Direktor war Walter Packy. Walter Packy ist einer der Pioniere der europäischen Schmerztherapie. Das wusste ich damals noch gar nicht. Aber ich hatte ihn in einem Fach funktionelle Anatomie, hat er uns unterrichtet und hat uns sein schmerztherapeutisches Modell vermittelt. Da gab es nur zwei Möglichkeiten. Der Mann war sehr speziell, der ist leider schon verstorben. Man konnte ihn hassen oder man konnte ihn lieben. Dazwischen gab es nichts. Und ich war auf der Seite, der ihn geliebt hat. Und ich hatte Glück. Und ich habe bei ihm ganz viele Antworten bekommen auf Fragen, die ich in den ganzen Teildisziplinen der Mathematik nicht gefunden habe. Weil jede Teildisziplin, ob es die Neurologie ist, Orthopädie, innere Medizin, was auch immer, hatten immer wieder andere Erklärungsmodelle zum Thema Schmerz. Und Walter Packy hatte für mich das große Verdienst, der hat eine Theorie entwickelt, eine mathematische Theorie. Neben aller Empathie, die wir brauchen als Therapeuten und Coaches, habe ich da ein mathematisches, schlüssiges Konzept gefunden, wo ich sagte, wow, das macht Sinn. Also da habe ich zum ersten Mal so eine Antwort auf meine Fragen gefunden und bin damit dann sofort Tag 1 nach meinem Staatsexamen in die Praxis und mache seitdem zunehmend positive Erfahrungen mit dieser Art von Schmerztherapie plus alles, was dann im Laufe der Jahre noch dazugekommen ist.
Vielleicht kannst du uns ein bisschen helfen zu verstehen, wie ist denn diese Theorie zum Thema Schmerzen?
Das Wort ist die Biokinematik. Das ist diese Schmerztherapie, die Walter Pakki entwickelt hat. Sein Institut heißt bis heute biokinematik.de. Sein Sohn führt es fort. Und Biokinematik, da steckt die Biologie drin, die Kinematik. Also Biologie ist eben der menschliche Körper. Es ist kein technischer Gegenstand. Und Kinematik ist eine Teildisziplin der Mathematik und beschäftigt sich mit Bewegungen von Punkten im Raum. Und jetzt ist mir heute gerade mein Modell verloren gegangen. Das hätte ich nämlich gerne gezeigt. Ich habe ein wunderbares biokinematisches Modell da. Habe ich vor unserem Podcast noch gesucht, finde es aber nicht. Also müssen wir darauf verzichten. Das ist Bewegung von Punkten im Raum. Also wenn diese Hand sich bewegt, dann beschreibt die eine bestimmte mathematisch darstellbare Strecke. Und die Kinematik jetzt, die hat erfasst, dass da eine Harmonie drunter liegt, eine berechenbare Harmonie, eine berechenbare Symmetrie oder Geometrie. Man hat diese Geometrie der Bewegungen mathematisch dargestellt. Das sind relativ komplizierte Kreiskegelberechnungen und anderes. Und Pakki kam eben drauf, wenn diese Geometrie gestört ist, mathematisch gestört ist, wenn sie disharmonisch ist, würden wir sagen, entsteht aufgrund dieser Disharmonie ein Schmerz. Unabhängig, ob der Mensch welche Diagnose auch immer hat. Und das ist das eigentlich Spannende, weil das führt diese herkömmliche Diagnostik, die wichtig ist, auf eine ganz neue Stufe. Unabhängig, ob du einen Bandscheibenvorfall diagnostiziert, eine Migräne, eine Arthrose, wo auch immer, ist das Schmerzphänomen, kann das Schmerzphänomen davon völlig unabhängig sein, weil eine Störung in der Geometrie vorliegt, die man mit relativ einfachen Mitteln beheben kann.
Das heißt, wenn ich energetisch in der Disbalance bin, dann kann das zu Schmerzen führen.
Energetisch ist ein weites Feld. Ich habe jetzt rein von der körperlichen Anatomie gesprochen, muskulär und Faszien. Auf der Faszienseite haben wir heute große Menschen wie, sind alle Bücher nicht da, die ich gerade brauche? Schlechte Vorbereitung. Wie den Dr. Schleip oder den Dr. Tom Myers, die Faszienforschung auf eine ganz neue Stufe gehoben haben. Wir wissen heute viel mehr wie vor 10 Jahren über Zusammenhang von Faszien. Was ich jetzt gesagt habe, ist reines Zusammenspiel der Muskeln und Faszien, dass wenn das nicht gegeben ist, dass dann ein Schmerz und anderes entsteht. Das ist natürlich auch eine Form von Energie, von Bewegungsenergie. Was du jetzt wahrscheinlich meinst, ist eher so, was im Bereich von Emotionen, Gedanken und Psyche einordnen. Und wenn da energetische Veränderungen, Probleme, schöne Dinge vorliegen, kann das körperlich was verändern, auch von der körperlichen Physik und dann auch einen Schmerz hervorrufen. Ja, das geht. Mhm.
Siehst du diese Zusammenhänge häufig in deiner Praxis?
Täglich, ja, jeden Tag. Egal, ob in der Praxis, ob im Coaching, was ja keine Therapie ist. Natürlich, das sehe ich auf den ersten Blick. Mhm.
Was siehst du denn da?
Da sehe ich, dass Menschen zum Beispiel ihr Potenzial nicht leben. Dass sie unter Niedergeschlagenheit leiden, dass sie unter Ängsten leiden, dass sie Themen haben mit Eltern, dass sie einen langgehegten Groll haben, eine Verzweiflung und all diese Dinge und vieles mehr äußert sich körperlich. Wir kennen das aus der Psychosomatik, das ist nichts Neues. Aber man kann es tatsächlich körperlich beobachten, wie es an ganz bestimmten Körperregionen sich niederschlägt. Dort in Faszien zu Kontrakturen führt, sich emotional im Gewebe festsetzt. Gibt zum Beispiel das wunderbare Buch, den Emotionscode, die damit arbeiten. Und dann siehst du, dass in bestimmten Bereichen eine Verfestigung ist im Gewebe. Und das ist jetzt das eigentlich Spannende. Nicht dort ist der Schmerz. Das wäre toll. Der Schmerz ist immer ganz woanders. Und dieses Handwerkszeug, um das zu verstehen, gibt uns die Biokinematik.
Mhm. Wie löst du das auf? Was kannst du tun, um diesen Menschen zu helfen?
Walter Pakki sagte immer, Behandlung der Patienten fängt im Kopf an. Eine Patientenschulung. Bei mir wäre es jetzt, da ich online ja nicht mit Patienten, sondern mit Klienten arbeite, wäre es ein Bewusstseinsprozess. Mhm. Überhaupt erstmal, der erste Schritt ist, die Angst davor zu verlieren, vor diesen Prozessen, vor dem Schmerz Und der Schritt noch davor ist, zum Arzt zu gehen. Ganz, ganz wichtig. Dann die Angst davor zu verlieren. Und wenn die Angst verloren ist, dann aufzuzeigen, dass der Schmerz ganz häufig, wenn ärztlicherseits alles abgeklärt ist, die gesündeste Stelle des Körpers ist. Ist wirklich so. Ist keine Metapher. Und es ist ein Umschalten, ein Umparken im Kopf, hätte Opel das früher genannt in der Werbung. Und wenn du merkst, wenn du zum Beispiel einen Schulterschmerz hast und ich sage, okay, das ist deine gesündeste Stelle. Ich habe jetzt mein ganzes Equipment nicht da. Normalerweise lege ich einen Rauchmelder hin. Mhm. Und der Rauchmelder geht an, also symbolisiert Schmerz. Dann weißt du bei dem Rauchmelder, wenn der anschlägt, was macht er dann? Frage.
Was der Rauchmelder macht? Ja, der signalisiert, ne? Der funktioniert offensichtlich. Er ist genau. Intakt, ne? Mhm.
Er funktioniert. Mhm. Die Metaebene, er funktioniert. Mhm. Die Batterie ist intakt, der Lautsprecher ist intakt, die LED ist intakt. Mhm. Der zeigt mir nur, wenn er angeht, er funktioniert. Meine Interpretation ist, dass irgendwo ein Feuer ist. Beim Schmerz ist es in 90% der Fälle so, wenn der angeht, der Rauchmelder, der Schmerz, weiß ich, diese Stelle ist, wenn ärztlicherseits alles abgeklärt ist, immer wichtig, ist gesund. Da ist nichts. Egal, ob da eine Diagnose besteht oder anderes. Und das ist ein ganz anderes Denken. Das klingt jetzt so einfach, aber das ist das, was ich täglich erlebe. Das ist wie eine Transformation für Klienten, wenn die anders auf den Schmerz schauen und auch aufgrund von dem sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Wir gucken uns jetzt an, wo Kontrakturen sind, wo Dysbalancen sind. Das können wir über ein System rauskriegen, wo das ist. Und dann kannst du dir als Klient da selber helfen. Es geht immer um diese Selbsthilfe. Jetzt mal nur auf dieser körperlichen Ebene. Über Übungen, ja. Über Druckpunktbehandlungen, über Meditationen, über Achtsamkeit.
Es klingt ja erstmal widersprüchlich, ne? Hm. Aber ich merke den Frieden, der darin steckt, seine Haltung zu dem Schmerz zu verändern und nicht mehr in dem Widerstand zu sein, ne?
Ja, das kennst du. Hm. Das ist ein psychologisches Prinzip, das wirst du kennen. Also ich kenne dich ja nicht großartig, aber ich spüre, dass du das kennst. Und viele Zuhörerinnen werden das auch kennen. Mhm. Weil wie oft wollen wir irgendwas weghaben, wegdrücken, unbequeme Sachen. Und da ist immer ein Kampf drin. Mhm. Immer ein Kampf. Und wenn dir dann jemand sagt, du, es ist ärztlicherseits alles geklärt, da ist nichts kaputt, da ist keine Entzündung, aber ich habe einen Schmerz. Und dann sage ich dir, okay, wenn das der Fall ist, dann ist die Chance sehr groß, dass diese Stelle die gesündeste ist von diesem ganzen Fasziensystem. Also lass uns in Ruhe gucken, wo ist das eigentliche Thema?
Das klingt nach Annahme.
Das hat mit Annehmen zu tun, ja.
Ja.
Ganz viel, wieder Bogen zurück zum Paki, fängt im Kopf an, die Sache.
Ja.
Oder übers Erleben. Man kann auch sofort ins Erleben gehen, über Übungen. Und Menschen erleben dann wirklich, wow, ich mache eine Bewegungsübung. Also Beispiel hier, Schulterschmerz, wenn du es jetzt als Podcast, als Video verarbeitest, im Podcast sieht man es nicht, Schulterschmerz und über Bewegungslinien drückt der Mensch sich unten an das andere Ende der Bewegungslinie, das zeige ich ihm dann, er hebt die Schulter und sagt, wow, in dem Moment, wo ich drücke, ist der Schmerz weg. Mhm. Und dann erlebst du am eigenen Leib diese Geometrie, diese Verbindung der Bewegungslinien, merkst du, das macht was. Und das ist dann auch die andere Seite des Annehmens, ich nehme es an, und mach's mal. Also dieses Umsetzen. Könnte ich jetzt lange drüber erzählen. Das ist bei mir
ja,
immer
Stoff. Das ist total schön, weil das ist ja grundsätzlich unser Thema. Ne? In dem Moment, wo wir anfangen, Dinge anzunehmen an uns, ja, ne? Genau. Auch Eigenarten, unser Schattenkind annehmen, ne? In dem Moment können wir in die Heilung gehen. Ne? Erst in dem Moment, wenn wir es akzeptieren, wenn wir aus dem Widerstand rausgehen und ins Annehmen gehen, dann können wir erst im nächsten Schritt in die Heilung gehen. Ne? Und das ist ja, zieht sich ja über verschiedenste Ebenen bei uns.
Ja, ich hatte gerade vorhin ein Erstgespräch mit einem Klienten, der sprach dann von dem Buch, das Kind in dir will Heimat haben. Das kennst du vielleicht auch. Mhm. Das ist ein ganz häufiges Thema auch so, diese innere Verletzung, dieses Kind, das innere Kind, das will Heimat haben, das will angenommen werden. Da ist dann sofort auch die Brücke hin zur Energiemedizin und solchen Dingen. Mhm. Und zu dem, was du vorhin angesprochen hast, diesen Heilungsenergien. Mhm.
Ja, schönes Thema, Heilungsenergie. Erzähl mir doch ein bisschen mehr, wie du arbeitest. Wie machst du das?
Ich mache im Grunde gar nichts. Mhm. meine Annahme und mein Erleben, wenn etwas in uns, in Menschen heilt, dann hat es immer mit der Kraft aus innen heraus zu tun, mit den Selbstheilungskräften, ist soweit auch nichts Neues. Mhm. Und diese Selbstheilungskräfte, die kann man stimulieren, die kannst du eine günstige Umgebung für schaffen, wo das stattfindet, auf vielfältige Art und Weise, pharmakologisch, psychologisch, energetisch. Und von diesem energetischen Bereich her hat eine Unterstützung für mich damit zu tun, mit der Energie, die wir Liebe nennen. Und zwar damit meine ich jetzt nicht diese, also nicht nur irgendwelche zwischenmenschliche oder sexuelle Geschichten, das meine ich erst mal gar nicht, sondern Liebe in der Form als einer wirklich vorhandenen Energie. Und das ist für mich auch gar nicht esoterisch gemeint, sondern ich bin da sehr angelehnt an den Professor Hans-Peter Dürr, den kennt vielleicht der eine oder die andere vom Zuhören. Der Hans-Peter Dürr war Physiker, der ist auch schon verstorben. Und der war von der Biografie her der Nachfolger von dem Werner Heisenberg, einem der großen deutschen Forscher. Und der Hans-Peter Dürr hat sich immer als einen bezeichnet, der die Materie zerteilt hat als Physiker und sie halt im Inneren verstehen wollte. Heute würde man sagen, ein Quantenphysiker. Und ich habe ihn live öfter erlebt, habe Bücher von ihm gelesen. In seinem letzten Buch als Physiker schreibt er so, wenn ich es halbwegs wörtlich wiedergebe, er ist angetreten, um die Materie zu verstehen, ist dann immer ins Kleinere gegangen, das wissen wir heute alle, dann gibt es Moleküle, Atome, Atomstrukturen und drunter oder drin Energie. Und dann hat er so wörtlich gesagt, und wenn du drunter schaust, unter die Energie, was liegt der Energie denn zugrunde, dann sagte er, da kann er als Physiker, hat er keine anderen Worte mehr, als dass da Beziehung ist, Lieben, Liebe. Als Physiker sagt er, ich kann es nicht anders beschreiben. Und das ist dann über die Jahre, das habe ich in vielen Begegnungen erlebt, in vielerlei Literatur mit anderen Worten immer wieder nachgelesen, auf allem erlebt, dass darunter so etwas ist, was auch ich nicht anders wie Lieben bezeichnen kann. Wie so eine alles durchdringende Kraft. Das klingt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber es scheint so zu sein. Und dieses in Beziehung treten ist ein ganz großes Element von Heilungsvorgängen, von Vernetzung herstellen. Es hat immer damit zu tun, auch mit diesen Selbstheilungsvorgängen, dass man was annimmt, in Beziehung bringt, eben dass dann etwas heilt. Und das ist das, was ich meinte, also was ich sagen will, wenn du mich fragst, was mache ich? Ich mache gar nichts. Außer, das ist vielleicht ein wichtiger Baustein, dass ich in solchen Sessions, auch in Begegnungen, in Online-Coachings, wo auch immer, mich immer explizit versuche, an diese Umstände zu erinnern, dass da etwas ist, was Liebe ist in mir und in jedem anderen auch. Und bei dem anderen, in Anführungszeichen kranken Menschen, ist das wie in Vergessenheit geraten, hat die Verbindung, die bewusste Verbindung dahin verloren. Und ich versuche dadurch, dass ich mich daran bewusst erinnere, also man könnte sagen einstimme, eine Atmosphäre zu schaffen, wo es dem anderen leicht fällt, sich daran auch zu erinnern. Dafür kann man einiges tun, um diese Atmosphäre herzustellen. Das ist dann auch Arbeit, da muss man was tun und da gibt es bestimmte Schritte und Handlungsmöglichkeiten und innere Prozesse. Und in dem versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen eine heilende Atmosphäre zu kreieren, wo dem anderen eine Heilung in Anführungszeichen all seiner Themen viel, viel leichter fällt. Mhm. Und sowas lässt sich unterrichten, das lässt sich lehren, wie das funktioniert. Also das ist gar nicht so, dass irgendjemand heilt. Es gibt in meinen Augen keine Heiler. Du kannst nur eine Umgebung schaffen, wo es dem anderen leichter fällt. Und ich, das zum Schluss, also für jetzt für die eine Frage zum Schluss, ich habe das selber extrem erlebt. Ich hatte vor 3 Jahren eine sehr, sehr schwere Krankheit, wo ich mich schlagartig im Krankenhaus wiederfand. Und eben schlagartig. Und im Krankenhaus dann lag. Und natürlich hatte ich all diese Segnungen der modernen Medizin, um die ich sehr dankbar bin. Wie MRT, CT, all die medikamentösen Verfahren, bin ich sehr dankbar. Und was ich aber gespürt habe, was zu meiner Heilung am meisten beigetragen hat, war diese von Zuwendung und Liebe geprägte Begegnung mit den Pflegerinnen. Also diejenigen Pflegerinnen oder auch Physiotherapeutinnen, die so das Herz haben und präsent sind in der Begegnung, da habe ich gemerkt, da lässt in mir was los, da kann in mir was heilen.
Schön, klingt wunderschön. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt als Schmerzklientin zu dir komme? Wie sieht denn unsere Begegnung aus in dem Moment? Wie sieht das Umfeld aus, in dem du arbeitest?
Dann frage ich als allererstes, warst du beim Arzt? Mhm. Einfach Voraussetzung. Weißt du, was wir machen, ist eine Beratung. Heute nennt man es Coaching, ist einfach eine Beratung, wo ich dich berate, dass du selber was tust. Das muss ich immer wieder festhalten, rein rechtlich, aber auch, um die Menschen in die Verantwortung zu führen. Du gehst zum Arzt. Mhm. Okay, und machst auch die Behandlung dort. Und ich kann sehr intensiv beraten. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass die Menschen dann eben zu mir kommen, in die Beratung rein, in ein erstes Gespräch, dann schauen wir, erzähle ich, was ich mache, ich höre mir an, was die Wünsche sind. Dann wägen wir beide ab, ob wir zusammen was arbeiten können. Und dann haben wir jetzt in Beratung, im Coachingsbereich so verschiedene Pakete. Einmal so ein kleines Paket von 3 Monaten, ein mittleres von 6 Monaten und ein großes von 1 Jahr. Und da begleite ich dann Menschen sehr intensiv. Entweder online, das ist meine Haupttätigkeit, oder vor Ort, das ist so gut wie gar nicht mehr der Fall, weil vor Ort mache ich es dann in der Regel als Physiotherapeut, da kriege ich ein physiotherapeutisches Rezept und arbeite dann. Aber das meiste, mein Herzensanliegen, ist diese Beratung, diese Begleitung. Mhm. Und da decke ich dann all diese Bereiche ab, die ich im Laufe der Jahrzehnte gelernt habe. Das heißt, ich schaue mir Menschen an, wie sie bewegen, habe ich ein strukturiertes Programm, gucke mir das an, gebe ihnen dann Hinweise, welche Übungen sie machen können, wo sie sich berühren können. Das begleite ich sehr intensiv dann während dieser 3 oder 6 Monate, 12 Monate. Begleite ich sehr intensiv online, immer per Zoom oder anderen Videoverfahren. Dann haben wir einen großen Bereich, wo ich einen Wert drauf lege, dass diese Übungen sehr präsent und aufmerksam, wohlwollend, heute sagt man achtsam durchgeführt werden. Das unterrichte ich sehr genau, wie man diese Übungen sehr achtsam machen kann. Der dritte Bereich sind Meditationen. Wer das möchte, also all diese Bereiche, die ich aufzähle, sind optional. Ich gucke immer, wer wo seinen Fokus hat. Mhm. Der dritte Bereich sind eben Meditationen. Da haben wir einen großen Bereich von Schmerzlösemeditationen. Und dann individualisiere ich diese schon vorhandenen Meditationen für den Klienten und leite den da an oder die. Und den vierten Bereich, da wo wir heute eigentlich eingestiegen sind, ist dieser energetisch-heilerische Bereich. Das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem sich an heilende Liebe. Klingt komisch, aber daran zu erinnern. Und da habe ich im Hintergrund als Lehrer eines Heilungsnetzwerkes, da habe ich mich seit Mitte der 90er Jahre bis 2011 intensiv fortgebildet, international. Ich habe eine Lehrerausbildung genossen, war damit in vielen europäischen Ländern unterwegs, habe Kurse unterrichtet, war in den USA unterwegs, habe Menschen unterrichtet, wie sie dieses energetische Wissen spüren können und so umsetzen, dass sie als Arzt, als Therapeut jemand heilerisch begleiten können oder dass sie dieses energetische Verständnis von Mensch, Beziehung und Welt für sich so erschließen, dass es ihm im ganz normalen Alltag hilft. Eine Richterin zum Beispiel sagte mir dann, ihre Verfahren laufen total anders, seit sie dieses Verständnis hat. Sie schaut anders auf den Staatsanwalt, anders auf die Rechtsanwältin. Sie verbindet sich ganz anders mit dem Angeklagten. Das war für mich so eine der größten Freuden zu merken, dieses energetische Verständnis, also mit Liebe heilen, komisches Wort, geht weit, weit über therapeutische, heilerische Begegnungen hinaus. Es hat einfach mit dem ganz normalen Leben zu tun.
Wenn du jetzt sagst, sich das Verständnis erschließen, klingt das sehr technisch, aber es geht ja eigentlich weniger um die Verstandesebene, wie ich es verstanden habe, sondern es geht ja eher ums Spüren. Das hat ja viel mit Wahrnehmung, Intuition etc. zu tun. Wie ist das?
Es geht um alle Ebenen, wirklich um alle. Das ist mir so wichtig, von meinem Verständnis her, von meinem Praktizieren. Wenn Menschen sich auf sowas einlassen, geht es ums Spüren, natürlich um das eigene Erleben. Mhm. Ich habe aber zu viele erlebt, die sagen, es geht nur ums Spüren, ich spüre nur noch Liebe und die schweben dann auf so einer rosaroten Wolke. Und ich habe das Gefühl, ich muss die immer erben. Mhm. Nein, es gibt auch eine Persönlichkeit im Leben. Durch die Persönlichkeit, die sagt auch mal Nein oder wehrt sich mal gegen was, auch dadurch kommt, die kann Liebe durchkommen. Mhm. Es geht also auch um ein Durchdenken des Ganzen. Und es geht um ein Ausagieren, dann entsprechend agieren. Also dieses sich erschließen ist In meinem Hintergrund als Lehrer eines Heilungsnetzwerkes, der ich war, da bin ich jetzt nicht mehr, aber ich habe dieses Curriculum und unterrichte das dann in meiner Art, ist es ein Curriculum von 2 Jahren, wo es um eine Selbsterfahrung geht, wo es um intellektuelles Verstehen geht, wo es um Meditationen geht. Also es nimmt den ganzen Menschen mit. Es ist nicht nur Spüren.
Ja, das ist ganz interessant, auch dass wir dieses Thema heute haben.
Finde ich auch.
Weil ich bin ja in dieser spirituellen Welt, bin ich ja immer auf so einer höheren Geistesebene und vergesse dabei so häufig, dass ich ja einen Körper habe und dass ich mit diesem Körper hier präsent bin auf dieser Erde. Also Fakt ist, ich existiere ja gar nicht, wenn ich meinen Körper außen vor lasse. Und Schmerz ist ja wirklich der Punkt, an dem sich der Körper wirklich extrem bemerkbar macht. Ne? Spüre ich den ja wirklich in seiner reinen Form.
Genau.
Und dann wirklich auch zu gucken, das aber auch ganzheitlich zu betrachten und zu sehen, ja, das ist der Körper und natürlich ist da ein Geist, Seele, was auch immer, wie man das benennen mag. Und das aber im Ganzen zu betrachten, weil natürlich alles zusammengehört.
Total. Eine meiner Klientinnen meinte neulich, als sie fertig war mit dem Coaching-Programm, sie sagte, fand ich auch ein schönes Bild, was wir hier gemacht haben, ist wie so ein Dreieck. Da haben wir einmal das Physische, das Psychische mit allen emotionalen und mentalen Energien und das Energetische. Wirkt es wie so eine Dreiecksbegleitung. Physisch, psychisch und energetisch. Das hat mir gut gefallen. Klar, und wie immer du das nennen magst, mit Seele oder mit innerem Potenzial, das spielt überhaupt keine Rolle. Das geht dann tatsächlich um ein Erleben dieser Zusammenhänge. Ist mir ganz egal, ob das ein Buddhist ist, ein Katholik oder was immer oder sonst was, oder ein Hindu ist. Es geht um das Erleben dieser menschlichen Zusammenhänge. Das ist was unglaublich Berührendes.
Was passiert denn, wenn wir in das Erleben kommen?
Wenn man das in das Erleben kommt, ist natürlich sehr unterschiedlich, klar. Eine der, in meinem Verständnis, der Grundvoraussetzung, dass eine Heilung passiert, ist, dass wir in Verbindung kommen mit unserem tiefsten inneren Potenzial, mit unserer Wahrheit, mit dem, das bin ich, mit der Seele, mit dem Potenzial, mit dem, warum ich es tue, ist ja egal, wie man es nennt. Damit kannst du in Meditation in Verbindung kommen, damit kannst du in Verbindung kommen, wenn du jemand umarmst, wenn du dein Kind im Arm hast, wenn du deinen Hund streichelst. Du kannst damit immer in Verbindung kommen. Und es gibt aber natürlich auch strukturierte Prozesse, wie man Menschen unterrichten kann, sich darauf selber einzulassen. Und wenn du damit in Verbindung kommst, passiert Unterschiedliches. Du kannst erleben, dass du einen ganz tiefen inneren Frieden spürst, ein Ja zum Leben und zu dir und zu allem. Du kannst unglaublich aufgepowert sein. Du kannst erleben, dass Krankheiten ausheilen. Kann ich und darf ich nicht versprechen, weil ich wurde schon oft Zeuge von sowas. Auf der anderen Seite kannst du erleben, dass jemand stirbt. Mhm. Und das hat mich ganz am Anfang extrem geprägt und berührt. Da hatte ich vor Jahrzehnten einen Menschen, der durch eine Ärztin zu mir in die Beratung empfohlen wurde. Und da haben wir so durchgesprochen, wir haben meditiert und ich habe ihn da so angeleitet, ein bisschen bei diesen Ebenen, selber was zu machen. Der hatte eine schwere Tumorerkrankung, wollte er zusammen mit dieser Ärztin natürlich diesen Tumor loswerden, will ich ja auch, wenn ich es habe. Mhm. Und dann war ganz klar, nach ein paar Wochen ärztlicher Unterstützung und auch meiner Beratung, das klappt nicht. Dieser Wunsch wird nicht Realität. Und dann kam er zu mir in der letzten Begegnung und sagte, Herr Altmann, mein Wunsch wird nicht eintreffen. Ich weiß jetzt, ich werde sterben. Und das werde ich dann nie vergessen, was er sagt. Er sagte, was mir diese paar Wochen gebracht hat an Gespräch. Und als er meditiert hat, ist ein ganz tiefes inneres Ja. Und ein Aussöhnen mit meiner Familie. Und dann hat er gesagt, er konnte sich mit seiner Frau und seinen Kindern wirklich aussöhnen und Ja sagen und Abschied nehmen. Und dann ist er, soweit ich das weiß, sehr friedlich gestorben. Das ist für mich Heilung. In einem ganz umfassenden Kontext. Der Mann hat Ja gesagt, seine Familie hat wohl auch irgendwie Ja gesagt. Da ist was heil geworden, was vorher im Unfrieden war. Ist für mich Heilung. Also da ist diese Range zwischen sowas, dem Lebensende, ich habe selber auch schon Sterbende begleitet und habe das auch erlebt, und dem Gesundwerden, dieses Wiedererlangen von körperlichen Funktionen bei Krankheit. Also Heilung ist eine Riesen-Range in meinen Augen.
Wunderschön. Was für eine wunderschöne Geschichte. Wenn sie natürlich auch traurig ist, aber ja. Da geht es auch wieder um Annehmen, ne? Das Ja-Sagen, wie du sagst. Ne?
Meine Güte, jeder, der einen Sterbenden begleitet hat in der Familie, der ist traurig. Gleichzeitig habe ich das erlebt, ist Glück da. So komisch das ist, es ist Frieden da. Jemand stirbt, ist tiefste Trauer und ein unglaublicher Frieden. Und eine Befürchtung ist immer so beides. Für mich zumindest.
Ja, ich glaube, das ist das, was wir uns alle wünschen, ne? Dass wir in Frieden gehen dürfen irgendwann. Ja. Weil dass wir gehen werden, ist ja klar. Das ist ja schon vorbestimmt in dem Moment, wenn wir geboren werden. Aber dann die Vorstellung, auch in Frieden zu gehen, in Frieden mit uns selbst und mit den Menschen, die uns wichtig sind. Ne? Also da gibt es ja eigentlich kein schöneres Geschenk.
Ja, und all das kann man zu Lebzeiten anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Auf eine nette Art, auf eine schöne Art sein. Da gibt es einfach mehr als Körper und Geist. Da gibt es einfach viel zwischen Himmel und Erde, wo wir was für uns tun können, für unseren Entwicklungsprozess, unseren Bewusstseinsprozess, unseren Heilungsprozess in dem Rahmen, von dem ich gesprochen habe. Und dabei unterstütze ich Leute auch mit so einer Ausbildung, mit sogenannten Heilen. Da sind wir dann diese Brücke zum mit Liebe heilen. Ist es vielleicht ein bisschen klarer, dass da nicht um Krankheiten alleine geht. Dass dieses Heilen bei Krankheiten ist dann vorbehalten halt Therapeuten, Ärzten, Physiotherapeuten, die da in ihrem Kontext damit dann arbeiten wollen. Und dazu muss ich auch immer sagen, das Ganze ist natürlich eine Erfahrungsherangehensweise. Es ist nicht validiert. Es ist wissenschaftlich nur zu einem minimalen Teil validiert. Es sind Beobachtungen über Jahrhunderte von Menschen, verschiedenen Traditionen, verschiedenen Kulturen. In meinem Fall jetzt im Rahmen meines internationalen Heilungsnetzwerkes aus England, was auch bis 1960 zurückgeht. Und die haben das dann entwickelt. Also da gibt es international ganz viele Menschen, die sich damit beschäftigen.
Was du jetzt gerade sagst, was ich mitnehme, ist, dass Heilung eigentlich bedeutet, mit sich selbst in Frieden zu sein.
Ja.
Also im Frieden sein, weil das merken wir ja ganz häufig auch, wenn wir mit Klienten arbeiten, dass die so im Widerstand sind, ne? Dass die mit sich selbst nicht im Reinen sind, ne? Dass die nicht geerdet sind, was auch immer, wie man das nennen mag. Aber dieses Gefühl, da ist ganz viel Unfrieden mit sich selbst und mit dem Leben, das man eigentlich führt. Und was ich ganz schön finde, du hast es ganz häufig gesagt, immer das Warum, ne? Also da würde ich gerne noch mal kurz mit dir hingucken. Was bedeutet das Warum? Also wenn ich das so höre, verstehe ich immer, ne? Also der Grund, warum wir eigentlich hier sind, ne? Ist das Warum, der Sinn des Lebens vielleicht übergeordnet? Was meinst du damit?
Das Warum, ich kenne es so aus dem professionellen Bereich, wenn du im Coaching bist oder so eine Ausbildung machst, ist ja häufig immer so die Frage, warum machst du das? Also so ein Coach, eine Firma, also was ist dein Warum als Firma? Wofür stehst du in der Welt?
Ja.
Kennst du ja auch. Und wenn ich tiefer gehe, hat das Warum für mich mit meinem inneren Potenzial zu tun. Letztendlich mit meinen Worten, mit meiner Seele. Es sind alles ja nur Worte. Ich kann es immer wieder erleben im Tun. Ich kann es in der Meditation erleben, dass ich, wenn ich dieses Warum spüre, diese Seele spüre, dass ich in einen tiefen inneren Frieden komme.
Ja.
In ein Einverstandensein.
Ja.
Gleichzeitig natürlich auch in eine große Kraft reinkomme.
Ja.
Das ist natürlich Bestandteil von ungezählten philosophischen Überlegungen, den esoterischen, praktischen Überlegungen. Für mich geht's immer übers Erleben. Was das dann im Alltag auch macht mit mir und den Menschen, das ist für mich entscheidend. Nicht die vielen schlauen Bücher, die hier im Regal stehen.
Ja. Ja, das erleben wir ja ganz oft, ne? Wenn Klienten nicht das Leben leben, das für sie bestimmt ist oder wo sie sich aufgehoben fühlen, ne? Weil sie nicht den Job haben, der eigentlich ihre Bestimmung ist, weil sie nicht ihrer Berufung folgen oder weil sie vielleicht auch nicht die Partnerschaft leben, die ihnen eigentlich entspricht, ne? Weil sie da eingeengt sind, weil sie da nicht frei sind. Weil das ist es ja, ne? Wenn wir unser Warum leben, dann sind wir in unserer Leidenschaft, in unserer Energie, dann sind wir in unserer Größe und in unserer Freiheit. Ja. Und wenn wir das eben nicht leben, ne, dann passieren ja genau solche Dinge, dass sich das auch auf körperlicher Ebene bemerkbar macht. Ne?
Das ist mittlerweile was ganz Pragmatisches, natürlich in diesem Persönlichkeitsentwicklungs-Coaching-Bereich ein Riesenthema. Aber die Tage wurde mir das mal so ganz klar, ist klar. Das ist ja auch in wirtschaftlichen Belangen nicht anders. Wenn ich jetzt ein Taxiunternehmer bin, ich möchte aber ganz klein heimlich lieber ein Fahrradkurier sein, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein ökologisch sonstiges Problem. Aber wenn ich mit ganzem Leib und Seele ein Taxiunternehmer bin, dann bin ich das. Oder wenn ich Bäcker bin, aber eigentlich Metzger werden möchte, wird es auch strange. Wir haben das ja überall, weißt du, dass eine Firma für irgendwas steht. Die hat ein klares Angebot, damit bin ich da. Mhm. Und wenn das nicht stringent ist, dann wird es schwierig. Dann kriegt die Firma Probleme. Und im Menschen ist es nicht anders. Wenn es uns gelingt, so unser anzuknüpfen an dieses Warum, dann kann das nach außen gehen. Dann kann ich das in die Handlung umsetzen, in die Sprache, ins Denken, ins Tun. Wenn ich aber da innerlich immer wieder Reibungsverluste habe, und das ist ja legitim, dass wir das haben, dann hängt's. Dann ist es eben nicht stringent, nicht kohärent, nicht authentisch.
Ja, das spüren wir auch in unserer Energieampel. Ne? Dann sehen wir schon, dass das alles mehr Energie zieht, als es uns gibt. Ne?
Ja, da sind wir eher auf Orange.
Genau. Ja, genau, wenn wir nicht schon auf Rot sind. Ne? Mhm.
Ja. Ja. Oder wie man auch sagt, Kirschgrün.
Genau, Kirschgrün. Ja, wie komme ich denn dahin, mein Warum zu finden? Hast du eine Idee?
Ah, wenn du es sagst, wenn du es findest, sag mir es. Es gibt viele. Viele Wege nach Rom, viele Wege zur Seele, zum Warum. Ich weiß es nicht.
Ja.
Der eine meditiert jahrelang, der dritte zieht sich in den Himalaya zurück, der vierte hört Musik, der fünfte reitet, der dritte, was weiß ich. Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, würde ich es mir patentieren lassen.
Ja. Nein, natürlich nicht. Gewinnst einen Nobelpreis. Ja, aber das auch nochmal einfach zu betonen, ne, wie wichtig das ist, dass man wirklich sein Warum findet, dass man für sich dahin spürt, was sich gut anfühlt, was einem Energie gibt und auch den Mut hat, das zu leben. Ne. Ganz häufig weiß man es ja vielleicht schon, aber hat einfach nicht den Mut, das auch zu leben und dahin zu gehen. Ne.
Mut ist, finde ich, ein klasse Stichwort, auch den Mut. Also wenn wir so auf diesem Weg sind, dann tauchen auch Dinge auf, die ich nicht will. Und dann den Mut zu haben, Nein zu sagen, das will ich nicht. Das trägt auch zur Klärung mit bei. Ja. Wirklich den Mut zu haben, die Traute zu sagen, nein, so will ich nicht mehr arbeiten, das will ich nicht tun, um dem anderen Raum zu geben, dem Warum. Also gehört beides dazu. Dieser Mut ist ein großartiges Stichwort.
Mhm. Schön, du hast auch gerade diese Handbewegung gemacht. Wenn man es nur hört, sieht man es nicht, aber diese Hand ausstrecken, talk to the hand. Ne? Also nein, ich will das nicht.
Ja.
Genau. Aber auch gleichzeitig ja sagen.
Das ist ja für mich spannend, auch im energetischen Bereich. Da reden wir viel von Energiezentren. So. Da gibt es das Herzzentrum. Mhm. Und das Herzzentrum hat wohl viel mit Liebe zu tun. Und eine Idee des Energetischen ist, dass ein strahlendes Herzzentrum der beste Schutz gegenüber anderen Dingen ist. Mhm. Also gegenüber sogenannten Energien, die dich runterziehen.
Ja.
Also wenn du das entwickelst, diese Liebesenergie entwickelst, sind wir wieder bei diesem Wort, dann tust du das für dich, weil es dir besser geht. Und dieses Abwehren von anderen ist im Grunde ein Ja-Sagen zu dir.
Ja.
Abwehren von Umgebungen, die dir nicht so gut tun.
Ja.
Da gehst du dann rein, aber tust denen Umgebung gut und lässt dich nicht runterziehen.
Ja.
Also mit dieser Energie kannst du eher irgendwo reingehen, wo es schwierig ist.
Ja.
Ich bin kein Freund davon, irgendwelche Dinge zu vermeiden, weil sie mich runterziehen, sondern eher zu sagen, was können wir da klären, was können wir da machen.
Und wir sind da ja häufig auch so in so einer Opferrolle, ne? Dass wir uns von für andere, dass wir uns Energie ziehen lassen, weil wir uns nicht
gerne genommen, die Opferrolle, ja.
Genau, weil das schafft dann ja auch Verbindung, ne? Dann mag der andere mich, dann findet er mich gut, dann hat er mich lieb, was auch immer, ne?
Ja. Ich Opfer, du Opfer, können wir gut drüber reden.
Ja, super, sind wir alle Opfer.
Also ich will es nicht schlecht machen, ich kenne das auch zutiefst.
Ja, ja.
Aber es gibt einen Punkt, wo es, glaube ich, wo wir das erkennen dürfen und dann auch da Schritt für Schritt rauskommen dürfen.
Ja. Und dass wir uns das auch selber erlauben. Ne? Ich glaube, da hängt auch wirklich so ein Punkt. Also wie oft verbieten wir uns das selber, weil wir denken, dann bricht die Verbindung ab. Ne? Aber zu verstehen, dass wir wirklich wahre Verbindung nur dann leben können, wenn wir in unserer eigenen Kraft sind und wenn wir für uns selbst sorgen. Ne?
Da sind wir wieder bei so einem alten, wohl biblischen Spruch, obwohl ich keiner Konfession angehöre. Liebe deinen Nächsten oder deine Nächste wie dich selbst.
Ja.
Für mich immer wieder ein ganz tiefer Spruch.
Ja.
Und je mehr ich das eine mache und offen bin dafür, umso mehr entwickelt sich das andere. Umso mehr ich, also wenn es gut geht, den anderen liebe, umso mehr kann ich meine Selbstliebe kultivieren. Das ist nicht Egoismus, sondern wirklich ein tiefes, für mich persönliches, geistiges Prinzip.
Wobei das auch wieder schön ist, was du gerade gesagt hast, da habe ich mich letztens mit einer Freundin drüber unterhalten, der Unterschied zwischen Selbstliebe und Egoismus. Ne? Egoismus ist bei uns so negativ behaftet, weil du auch gesagt hast, nicht Egoismus. Und die Frage ist, ob wir uns da nicht mal einfach hintasten, mal zu sagen, ich bin egoistisch und das ist gut so. Also wir müssen alle egoistisch sein, um zu überleben. Wir müssen erst auf uns selbst schauen und für uns sorgen, bevor wir für andere sorgen können. Und wir haben ja jetzt in diesen Tagen so dieses Deckmäntelchen der Selbstliebe, das ist gesellschaftlich akzeptiert. Na, Selbstliebe ist in Ordnung. Egoismus ist böse. Also das, ne, dieses gut-böse Prinzip. Und ob wir da vielleicht einfach mal hinkommen, uns mehr Selbstfürsorge zu erlauben. Und auch wenn wir bei dem Warum sind, dann ist das ja möglicherweise auch so, wenn ich diesen Weg gehe, mein Warum zu erfüllen, bedeutet das ja vielleicht für andere, dass die damit nicht so glücklich sind, weil ich auf einmal einen anderen Weg einschlage. Ja? Ja. Weil Beziehungen, die ich bis dato hatte, möglicherweise sich verändern oder auch zerbrechen, dafür neue kommen, die wirklich meiner Bestimmung und meinem Warum entsprechen. Also da passiert dann ja ganz viel, wenn ich mich entschließe und den Mut habe, diesen Weg zu gehen. Und das ist ja, wenn die Menschen zu dir kommen und diesen Schmerz schon haben, dann sind sie ja an einem Punkt, wo man dann fragen kann, ja, wie viel schlimmer muss es denn noch werden, bevor du bereit bist, diesen Weg zu gehen? Und dann kann man auch nur sagen, okay, dann, wenn du noch nicht bereit bist, diesen Weg zu gehen, dann ist es offensichtlich noch nicht schlimm genug. Also das sage ich meinen Klienten auch ganz oft. Und da aber wirklich hinzukommen, sich selber diese Freiheit zu nehmen, für sich selber auch den Weg zu gehen, ist ja für viele, glaube ich, ein großer Schritt.
Das hat mal einen Namen, nenne ich jetzt nicht, aber den Coach kennt jeder in Deutschland, einer der größten Coaches in Deutschland, mal so provokant gesagt zu seinem Klienten, auch öffentlich, natürlich in einem sehr respektvollen Rahmen. Ja, du liegst schon am Boden, tiefer kannst du nicht fallen, du bist eh schon unten, also es gibt nur noch den Weg nach oben, also trau dich.
Ja. Genau, und dann ist die Frage, ob man den Boden schon erreicht hat, dass man für sich die Entscheidung trifft, den Weg auch zu beschreiten. Ne?
Ja, das mit dem Egoismus ist für mich ein ganz spannendes Thema. Da hat mir die energetische Betrachtungsweise nochmal ganz neuen Blickwinkel drauf eröffnet. Anhand dieser sogenannten Energiezentren, man kennt das so als Chakren, kennen das manche Leute. Alles immer wieder nur als Konzept, eben als muss es selber erleben, wenn man das möchte. Und da gibt es die Idee, dass eines dieser Energiezentren, was so an der Stirn verortet wird, dass das eine ganz besondere Rolle hat. Aber wie gesagt, es geht nur über das Erleben. Und in manchen dieser energetischen Erklärungsmodelle wird dieses Zentrum als das Persönlichkeitszentrum beschrieben. Mhm. Und zwar in dem Sinne, dass es alle anderen Energiezentren unten am Körper in sich enthält oder repräsentiert und sowas wie die Koordinationsstelle für die anderen Zentren ist. Dann wird spannend, das Energiezentrum wird von dem her eine Verbindung zugeschrieben zur Hypophyse, zur obersten Hormondrüse. Und alle anderen Zentren unten sind auch immer mit Drüsen verbunden. Mhm. Und das fand ich spannend, dass die Koordination dieses Zentrums energetisch betrachtet eine körperliche Entsprechung hat mit der obersten Hormondrüse und alles andere steuert. Und da ist wohl alles enthalten an energetischer Persönlichkeit. Mhm. Und wiederum andere, auch so religionsphilosophische Betrachtungen, die sprechen dann davon, dass durch die Persönlichkeit, auch die griechische antike Tragödie sagt, dass durch die Persönlichkeit hier da vorne unsere Seele durchkommen darf. Oder warum? Durch eine entwickelte Persönlichkeit. Also ein Egoismus in einem ganz neutralen Sinne. Mhm. Überhaupt die Persönlichkeit wirklich entwickeln, weil sie wichtig ist für den Körper, für den Menschen. Und dadurch darf oder soll sogar diese Liebe wirken. Weil nur dadurch kann auf hier, wo wir sind, das in die Welt kommen. Wenn ich nur meditiere, nur auf der Couch sitze, nur im Himalaya in der Höhle, das ist fein. Da hat vielleicht die Welt irgendwie atmosphärisch was davon, aber nicht praktisch.
Das würde ja bedeuten, dass ich den Egoismus eigentlich brauche, um durch den Egoismus in die Liebe und in die Verbindung zu gehen.
Genau. Aber das eben, da braucht es immer so ein bisschen einmal ein längeres drüber sprechen und dann vor allem ein Erleben. Sich dafür mal zu öffnen, das als Hypothese zu nehmen und sagen, das probiere ich jetzt mal. Und für mich persönlich ist es so. Ich hatte neulich auch ein Gespräch mit mehreren Menschen, die da was wissen wollten und dann war eine Teilnehmerin dabei und sagte, ja, es geht aber nur noch ums Spüren, nicht muss mein Ego hinter mir lassen, um diese Liebe zu leben? Dann habe ich ganz klar interveniert, habe gesagt, nein, du musst dein Ego überhaupt erstmal entwickeln, bevor du es hinter dir lassen kannst. Mhm. Und wenn du es entwickelt hast, dann gilt es darum, es zu benutzen, es verantwortlich, es mit Liebe, mit sonst was zu benutzen. Und dann vielleicht mal, wenn du dann da so weit bist, dann kannst du es vielleicht mal hinter dir lassen, wenn es dann noch ein Thema ist.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil in der spirituellen Welt wird das Ego ja immer so negativ bewertet. Ne? Das Ego erzählt uns die ganze Zeit Geschichten, das hält uns ab, davon zu leben und so. Das nimmt uns den Mut. Die Angst wird vom Ego produziert, verkörpert, wie auch immer.
Das halte ich für vollkommen unausgegoren.
Ja, spannend. Ja, also da sind wir auch wieder beim Thema Annehmen. Ne? Es ist ja ein Teil von uns. Ja, in dem Moment, alles, wo wir das abspalten, wo wir das ablehnen, dann ist es ja nicht mehr ein Teil von uns. Ne? Da distanzieren wir uns ja von einem Teil von uns. Und das auch wirklich anzunehmen und das auch wertzuschätzen, weil das hat ja eine ganz wichtige Funktion auch der Sicherheit. Ne?
Ja, natürlich.
Des Schutzes für uns, ja.
Und all diese Themen, über die wir jetzt sprechen, ich finde das unglaublich spannend. Ich könnte auch stundenlang, tagelang sprechen, philosophieren. Und muss auch für mich immer wieder merken, das mit dem genötigen Abstand und der entsprechenden Prise Humor zu betrachten, weil vieles davon halt nicht belegt ist. Vieles können wir nicht irgendwie in Lancet oder Science nachlesen, hat auch keine allgemeine Gültigkeit. Es sind Erfahrungsdinge. Mhm. Alte chinesische Medizin seit Jahrtausenden okay, andere Dinge seit Jahrhunderten auch okay. Aber es geht darum, es zu erleben und offen zu sein, dass wir zu ganz neuen Erkenntnissen kommen, wo ich morgen sage, Quatsch, alles Käse. Ich sehe es ganz anders.
Ja, und das ist ja tatsächlich vielleicht auch, dass wir dahin kommen müssen, dass wir Dinge annehmen dürfen, auch wenn wir sie nicht verstehen, auch wenn sie nicht belegt sind wissenschaftlich. Ja. Und die Frage ist, ob wir alles verstehen müssen oder ob es einfach eher wichtig ist, dass es uns gut tut.
Ja, ich wünsche mir schon immer, Dinge sehr zu verstehen. Da bin ich ein sehr mentaler Geist. Aber manchmal merke ich halt, ich verstehe es halt auch nicht. Es fängt schon in Nachbarschaftsgesprächen an. Verstehe ich manchmal einfach nicht. Verstehe ich wirklich nicht.
Herrlich. Ja, das ist, wenn zwei unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, ne? Nicht die gleiche Sprache sprechen.
Auch wenn wird beim Podcast ja auch so sein. Da werden viele zuhören und das nicht verstehen. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
Ja, ich glaube, da müssen wir auch noch drüber wegkommen, dass wir alles verstehen wollen müssen.
Ich möchte es aber.
Ja, ich verstehe, der Wunsch ist da, ja. Also sonst hätten wir ja nicht so eine blühende Wissenschaft von Menschen, die das betreiben und verstehen wollen, belegen wollen.
Ja. Ich denke, ich vermute, auf was du hinaus willst, ja.
Wie schön. Lieber Klaus, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir heute zu sprechen.
Ja, auch sehr.
Und ich habe die Liebe gespürt, die Verbindung in der Metaphysik in diesem Moment und hoffe, wir können die raustragen, können die weitergeben oder den Menschen begleiten, dass sie das in sich selbst aktivieren können.
Und ihr müssen gar nichts hintragen, weil es überall da ist, in meinen Augen. Ich muss gar nicht Liebe irgendwo hintragen. Ich muss auch Schwerkraft hier. Ich muss die Schwerkraft, dass mein Kugelschreiber hier runterfällt, nicht zu dir tragen. Der fällt auch bei dir runter.
Der fällt ganz von allein, das ist schön. Genau, dann ist es vielleicht eher ein Entdecken. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und uns ein bisschen was erzählt hast zum Thema Schmerztherapie oder Schmerzcoaching, wie du es ja nennst, und diesem schönen Thema mit Liebe zu heilen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Alles Liebe, alles Gute für dich. Und wer Interesse hat, ich werde auf jeden Fall deine Webseite verlinken, deine Kanäle in den Shownotes und kann dann nochmal nachschauen mit dir. Mit Sicherheit in Kontakt treten, nehme ich an, wenn da jemand sich angesprochen fühlt und glaubt, dass das eine gute Idee wäre, mit dir zu arbeiten. Dir erstmal vielen Dank für deine Zeit und ja, ich freue mich, wenn wir demnächst mal wieder sprechen. Bis dann. Alles Liebe. Tschüss.